Habt ihr auch Benzin im Blut? Es wird nämlich heute ganz schön heiß bei uns. Es geht wieder zur Sache. Ihr erfahrt unter anderem in der heutigen Episode, warum Benzin im Blut nicht immer eine gute Sache ist, besonders wenn es um Stellenanzeigen geht. Und was das Ganze mit Altersdiskriminierung zu tun hat. Bisschen verwoben, aber wir führen euch da durch. Macht euch keine Sorgen. Außerdem reden wir darüber, wie ihr durch Mitarbeiterempfehlungen Geld und Zeit im Recruiting sparen könnt und welche 4 Faktoren darüber entscheiden, ob eure Mitarbeitenden euer Unternehmen weiterempfehlen oder eben nicht. Von daher mit Vollgas in die heutige Folge. Ich würde sagen, let's go!
Hallo und herzlich willkommen zu deinem HR-Briefing. Hier ist wieder Marvin Groß-Kortenhaus und ich bin natürlich auch dabei, Susanne Schlossbauer. Und wir haben wieder 2 Themen für euch ausgegraben, die wir sicherlich heiß diskutieren werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Es geht einmal um Altersdiskriminierung in Stellenanzeigen und es geht um Mitarbeitendenempfehlungen. Und wir legen jetzt los und zwar mit unserem allerersten HR Hot Topic.
HR Hot Topic.
Ich schreie jetzt einfach mal ein Hallo rein, Susa. Hallo, nur damit ihr wisst, dass ich auch da bin.
Genau, Marvin ist auch da. Yay! Ich habe dich noch gar nicht persönlich angesprochen, aber nachdem du das letzte Mal gesagt hast, dass ich deinen Namen so häufig genannt habe, dachte ich mir, ich werde das jetzt einfach mal so ganz entspannt an dir vorbei navigieren und
Es geht auch nicht mit mir, dann komme ich einfach rein und schreie dazwischen. Du weißt, wie es ist.
Stimmt, ich weiß eigentlich, wie es ist. So, jetzt legen wir aber erstmal los und zwar mit unserem ersten Thema. Es geht um Altersdiskriminierung und die Frage: Ist es eigentlich Altersdiskriminierung, wenn in einer Stellenanzeige von einem jungen, dynamischen Team die Rede ist? Und das jetzt mal in großen Anführungszeichen. Das Landesgericht Mecklenburg-Vorpommern hat dazu gerade ein Urteil gesprochen und das Ergebnis, naja, es hängt vom Gesamtkontext ab. Der Vorwurf war auf jeden Fall, dass Altersdiskriminierung in einer Stellenanzeige vorgekommen ist. Der Fall war so, dass eine Tankstelle im Jahr 2022 eine Stellenausschreibung veröffentlicht hat und in dieser Anzeige kam eben der Satz vor, ich zitiere, wir sind ein junges dynamisches Team mit Benzin im Blut und suchen Verstärkung. Daraufhin hat sich dann ein 50-jähriger Bewerber gemeldet als Verkäufer und der hat den Job aber nicht bekommen. Er fühlte sich dann allerdings wegen seines Alters benachteiligt und hat die Formulierung in der Stellenanzeige dann zum Anlass genommen, um vor Gericht zu ziehen und hier mal Tacheles zu sprechen. Er wollte eine Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und zur Erinnerung, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz soll Menschen ja davor schützen, benachteiligt zu werden aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, der Religion, Weltanschauung, einer Behinderung aufgrund ihres Alters oder der sexuellen Identität. Und das Urteil, was jetzt gesprochen wurde, derjenige, der vor Gericht gezogen ist, hat nicht Recht bekommen und begründet wurde es damit, dass der Zusammenhang der Stellenanzeige ja eigentlich klar macht, dass die Beschreibung des Teams eher als Werbeslogan zu sehen ist. Also diese Metapher mit Benzin im Blut sollte eher zeigen, in was für einem Arbeitsumfeld hier gearbeitet wird. Und ja, natürlich hat keiner erwartet, dass er wirklich Benzin im Blut hat. Die Anforderungen an die Bewerbenden waren dagegen auch separat unter einem anderen Punkt aufgeführt. Und zwar stand da ganz deutlich drüber, wir erwarten von Ihnen. Und da hat das Gericht dann natürlich gesagt, sorry Leute, aber das ist wirklich ganz klar hier zu erkennen, dass es keine Altersdiskriminierung war. Es gab keine Altersvorgabe für die zu besetzende Stelle. Und ja, das wurde dann im Endeffekt alles abgewiesen.
So, jetzt aber habe ich mich natürlich gefragt, ist denn Altersdiskriminierung überhaupt so ein großes Problem in Deutschland? Also, dass wir ein Problem mit Diskriminierung allgemein haben. Und Susa, du hast ja vorgelesen, welche verschiedenen Arten von Diskriminierung da durchs AGG auch festgehalten sind, glaube ich, ist erstmal unstreitbar. Aber also, wie wirkt sich das jetzt wirklich beim Thema Altersdiskriminierung aus? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Wer hätte es erwartet? Also ja, wir haben Altersdiskriminierung in Deutschland. Das zeigt die Studie Altersbilder und Altersdiskriminierung im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie ist von 2022 und ich würde sagen, das ist die bisher umfangreichste Studie über Altersbilder, sag ich mal. Knapp 2000 Leute wurden da befragt. Und genau, die Studie sagt eben, dass es relativ fest verwurzelte Stereotypen gegenüber alten Menschen gibt, und zwar ganz allgemein, also jetzt nicht nur auf die Arbeit bezogen. Da fallen dann so Sätze wie, ältere Menschen seien zu wenig leistungsfähig, nicht anpassungsfähig oder allgemein nicht fit genug. Und das betrifft aber natürlich dann eben auch das Berufsleben. Rund ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu, dass alte Menschen Platz machen sollten für die jüngere Generation, indem sie wichtige berufliche und gesellschaftliche Rollen aufgeben. Ein Drittel. Nur nochmal vielleicht als Verstärkung. Die Studie hat außerdem herausgefunden, dass es zwar viele Vorurteile gegenüber älteren Menschen gibt, aber die Befragten eigentlich auch nicht wirklich eine Ahnung haben, wie die Lebensrealität dieser älteren Leute aussieht. Also wie viele ältere Leute gibt es überhaupt in Deutschland? Wie leben die und so weiter? Also da korrelieren die Vorurteile auch sehr, sehr stark mit dem fehlenden Wissen allgemein, könnte man sagen. Genau, und dann vielleicht auch nochmal wichtig zu unterscheiden, es gibt verschiedene Formen von Altersdiskriminierung. Das richtet sich per se erstmal nicht nur gegen ältere Menschen, sondern beschreibt erstmal jede Art von Diskriminierung aufgrund des Alters. Also es können auch ebenso junge Menschen zum Beispiel von Altersdiskriminierung betroffen sein, indem zum Beispiel älteren Mitarbeitenden mehr Gehalt bezahlt wird als Jüngeren in einer vergleichbaren Position zum Beispiel. Oder wenn Frauen im, und ich sage jetzt dieses furchtbare Wort, gebärfähigen Alter, was ich schon ganz furchtbar finde. Ja. Im Bewerbungsprozess benachteiligt werden oder ausgesiebt werden, weil man eben ja ihnen unterstellt, dass sie dann aufgrund der Schwangerschaft oder Elternzeit für längere Zeit ausfallen. Wobei da natürlich noch zu der Altersdiskriminierung dann auch nochmal eine Geschlechterdiskriminierung hinzukommt. Also sehr komplex, aber eben auch aufgrund des Alters sozusagen da Unterschiede gemacht werden. Aber ganz generell sind natürlich am häufigsten ältere Menschen betroffen, wenn es um Altersdiskriminierung geht. Also wenn zum Beispiel jüngeren Mitarbeitenden eine Fortbildung gebilligt wird, den Älteren aber nicht. Oder dass zum Beispiel statt den Vertrag der 60-jährigen Kollegin zu verlängern, eine neuere, jüngere Kollegin eingestellt wird. Das sind so die klassischen Bilder der Altersdiskriminierung im Berufsumfeld.
Kommen wir nochmal auf dieses Benzin im Blut zurück. Das ist natürlich eine besonders zugespitzte Formulierung gewesen. Aber wir haben uns jetzt natürlich auch die Frage gestellt, wie können Unternehmen und HR sicherstellen, dass sie keine altersdiskriminierenden Stellenanzeigen schreiben oder auch keine diskriminierenden Fragen im Vorstellungsgespräch stellen? Das kann nämlich ein schmaler Grat sein. Erstmal ganz wichtig, und ich glaube, das verwundert hier niemanden, für eine Stelle darf keine bevorzugte Altersspanne vorgegeben sein. Aber eben auch subtilere Formulierungen können schon kritisch werden. Zum Beispiel, das sage ich jetzt alles hier in Anführungszeichen, wir suchen eine dynamische junge Person, wie wir es vorgehört haben, oder idealerweise in der Altersspanne zwischen, weiß ich nicht, 25 bis 30 Jahren, oder wir suchen einen Berufseinsteiger oder eine Berufseinsteigerin. Auch das kann schon kritisch sein, also lasst es lieber weg. Ja, Bewerbende müssen außerdem Fragen im Bewerbungsgespräch nicht wahrheitsgemäß beantworten, wenn die Fragen gegen das AGG verstoßen. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Und das klassische Beispiel ist hier natürlich, wenn man eine Frau fragt, wie schaut's denn hier mit ihrer Familienplanung aus? Ist die schon abgeschlossen? Dann muss die Frau nichts, also sie kann lügen, selbst wenn sie vielleicht gerade mittendrin ist in der Familienplanung. HR-Professionals sollten das AGG also wirklich wie ihre Westentasche kennen. Aber es kann eben auch Sinn ergeben, das Wissen regelmäßig aufzufrischen und konkrete Workshops wahrzunehmen, weil wer lernt schon ein ganzes Gesetz auswendig, ist halt einfach super schwierig. Und wir wissen natürlich auch, ihr habt wahnsinnig viele andere Aufgaben auch noch auf dem Tisch. Vorsicht ist auf jeden Fall auch bei der KI-Nutzung geboten im Recruiting-Prozess. Wenn Stellenausschreibungen von der KI nämlich erstellt wurden, dann sollte man auf jeden Fall nochmal gegenchecken, ob die diskriminierungsfrei formuliert sind. Wir haben hier schon ein paar Folgen dazu gemacht, zum Beispiel auch No Poaching Agreements und diskriminierende KIs. Hört da ganz gerne nochmal rein, da haben wir noch ein paar Zusatzinfos für euch drin. Eine wichtige Frage, Marvin, die wir auch noch kurz ansprechen wollten, war ja, warum HR denn überhaupt auf Altersdiversität setzen sollte. Und das auch einfach nochmal kleiner Callback zu unserer Folge, erfahrene Arbeitskräfte oder erfahrene Fachkräfte heißt und Eulen im Office. Da beleuchten wir auch nochmal ganz klar, wie wichtig diverse Teams sind. Die haben riesengroße Potenziale und vor allem altersdiverse Teams, denn vor allem erfahrene Fachkräfte sind eben super wertvoll für Teams und HR sollte sich wirklich darum bemühen, sie ja lange zu halten, anstatt sie zu übersehen. Und auch beim Stichwort demografischer Wandel und Fachkräftemangel muss man natürlich ganz klar sagen, wir sind auf Arbeitnehmende aller Altersklassen angewiesen und auch ältere Arbeitnehmende sollten wir natürlich bestmöglich integrieren, unterstützen und ihre Fähigkeiten und Potenziale optimal ausnutzen, so wie bei allen anderen Arbeitnehmenden auch. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie werden wir denn eigentlich als Arbeitgeber bei unseren eigenen Mitarbeitenden wahrgenommen, falls ihr das nicht irgendwie regelmäßig abfragt, dann könntet ihr zum Beispiel auch einen Blick in eure Kununu-Bewertungen werfen. Da wird nämlich der Umgang mit älteren Kollegen und Kolleginnen konkret abgefragt und da könntet ihr zum Beispiel mal reingucken und schauen, wie ist dann eigentlich die Außenwahrnehmung in Bezug auf Altersdiversität und Altersdiskriminierung in unserem eigenen Unternehmen.
Ja, sehr spannend, dass Kununu das auch direkt mit abfragt. Zeigt ja auch so ein bisschen, dass das wirklich ein Problem ist und dass das wirklich ein Thema ist, wo sich auch viele Menschen für interessieren. Sonst würden die das wahrscheinlich auch nicht mit auf die Website schreiben.
Absolut.
Genau, so, wenn sich alle im Team wohlfühlen, Susa, weil niemand diskriminiert wird, würde ich sagen, ist das erstmal eine super Voraussetzung für eine sehr gute Stimmung im Unternehmen. Und die ist wiederum besonders wichtig, wenn man neue Talente rekrutieren möchte, neue Leute anziehen will. Denn wir wissen es alle, zufriedene Mitarbeitende sind die beste Lösung für ein besseres Recruiting, sage ich mal. Wie jetzt auch eine aktuelle Studie gezeigt hat, okay, ganz schön lange Überleitung, aber wir machen es trotzdem so. Zweites Thema ist ein HR-Mindset zum Thema Empfehlung von Mitarbeitenden.
HR Mindset.
So, bevor wir anfangen, Susa, ich weiß nicht, ob es heute an uns liegt oder an den Themen. Ich habe das Gefühl, wir haben super viele Zungenbrecher mit dabei und man hat so das Gefühl, man ist seiner eigenen Sprache nicht mehr richtig Herr, so in der Mitte der Folge.
Du hast quasi schon einen Knoten in der Zunge,
ja,
oder?
Ja, genau. Aber wir versuchen es einfach weiter. Ihr seid jetzt live dabei, wie Susa und ich versuchen, durch unseren Zungenknoten zu arbeiten. Es geht also um Empfehlungen von Mitarbeitenden und da vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Auf der Suche nach einem geeigneten Arbeitgeber ist, glaube ich, nichts so wertvoll wie eine persönliche Empfehlung. Das, glaube ich, haben wahrscheinlich viele von uns auch schon mal am eigenen Leibe erfahren. Und genau aus diesem Grund betreiben in Deutschland ja auch schon sehr viele große Unternehmen sogenannte Mitarbeiterprogramme oder Empfehlungsprogramme mit eben auch entsprechenden Incentives für die Leute, die dann neue Mitarbeitende werben. Und jetzt gab es eine Studie, die untersucht hat, welche Faktoren dazu führen, dass Mitarbeitende von sich aus positiv über ihr Unternehmen sprechen und damit natürlich einen sehr wertvollen Beitrag leisten zum Employer Branding und das ganz ohne dafür bezahlt zu werden, was natürlich auch immer Musik in unseren Ohren ist. Nochmal ein paar Fakten aus der Studie. Die Studie wurde von der Uni Marburg durchgeführt auf Daten von Great Place to Work. Ich glaube, das kennen wir alle. Und da wurden knapp 250.000 Menschen befragt aus 850 plus Unternehmen. Also eine sehr, sehr große Studie. Und jetzt das Ergebnis, und da kommt gleich erstmal eine Frage an dich, Susa. Vier Faktoren wurden hier als besonders wichtig eingestuft, damit Mitarbeitende ihren Arbeitgeber weiterempfehlen. Was denkst du, ist der wichtigste Faktor, ob man weiterempfohlen wird?
Also ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen und ich habe Unternehmen immer dann weiterempfohlen, wenn es irgendwie eine gute Kultur gab, wenn man da einfach gerne gearbeitet hat. Also es hatte gar nicht so viel immer mit der Vergütung zu tun, die ist natürlich auch ein Teil, aber wenn sich ein Unternehmen durch irgendwie einen tollen Spirit oder so auszeichnet, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig.
Ja, ich fand es auch interessant, weil als die Studie besprochen wurde, haben viele gesagt, ah, interessant, Vergütung ist nicht an erster Stelle, wo ich dachte, wenn man selber Leute empfiehlt, dann ist es ja auch nicht unbedingt so, dass die Vergütung jetzt das einzige Maß ist. Also wenn ich irgendwo gut bezahlt werde, aber die Stimmung ist total furchtbar, wir können alle nicht miteinander arbeiten, dann würde ich ja niemanden empfehlen. Andersrum, wenn die Vergütung vielleicht so lala ist, aber die Stimmung ist super, man arbeitet super gut zusammen, eher schon, also so von der Wichtigkeit, ne? Für mich persönlich, vielleicht ist das auch ein bisschen anders bei anderen Leuten, aber für mich war es jetzt nicht so überraschend. So, ich löse also auf. Auf Platz 1 kommt als wichtigster Faktor ein mitarbeiterorientiertes Personalmanagement, also wirklich die Mitarbeitenden in den Vordergrund zu rücken als Unternehmen. Als zweites kommt dann wirklich ein starkes Wir-Gefühl und Spaß am Arbeitsplatz. Als drittes kommt die Arbeitsumgebung und die Arbeitskonditionen, da hatten wir auch schon oft drüber geredet, und zu guter Letzt dann eben die Vergütung an Platz 4. Also ich glaube, man kann sagen, die Werte der Mitarbeitenden haben sich vielleicht auch so ein bisschen verändert. Unternehmen müssen jetzt vielleicht noch stärker für eine positive Empfehlungsbereitschaft arbeiten, indem sie also vermehrt Wert auf die Kultur legen, auf das physische und psychische Wohlbefinden. Wir hatten auch mal eine Folge, glaube ich, zu Büroeinrichtungen, die ich auch sehr spannend fand. Könnt ihr auch nochmal reinhören. Und eben auch auf den Teamgeist und die Spaß bei der Arbeit und den Spaß bei der Arbeit sich zu fokussieren, könnte dafür sorgen, dass also eure Mitarbeitenden euch lieber weiterempfehlen wollen.
Wir, würde ich sagen, werfen jetzt nochmal einen Blick auf diese vier Faktoren und zoomen da nochmal so ein bisschen rein, weil ganz ehrlich, so mitarbeiterorientiertes Personalmanagement, das klingt jetzt ein bisschen steif. Was fällt da denn eigentlich so drunter? Und da fällt auf jeden Fall drunter, dass es eine faire Behandlung gibt und eine Wertschätzung durch die Arbeitgebenden gewährleistet ist, dass die Arbeitgeber einfach Gesundheitsförderung zum Beispiel anbieten, Betriebssport, Maßnahmen für persönliche und berufliche Weiterentwicklung, zum Beispiel Fortbildungen, dass die Work-Life-Balance aktiv gefördert wird. Also solche Dinge sind da gemeint. Dann das starke Wir-Gefühl am Arbeitsplatz und der Spaß. Ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht so wirklich erklären. Also wir zum Beispiel bei Personio, da musste ich gerade auch dran denken, Marvin, als du das vorgestellt hast. Wir haben zum Beispiel eine Rutsche im Büro und wir haben Schaukeln im Büro. Also ich würde mal sagen, dass bei uns der ganze Arbeitsplatz ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man alles mit ein bisschen Spaß macht und ein bisschen Freude. Und das passt auch gut zur Arbeitsumgebung und Arbeitskonditionen. Hier ist nämlich das Bürogebäude und die Ausstattung natürlich gemeint, aber auch die Arbeitsmittel. Also wenn du einen uralten Laptop oder so hast, dann ist das vielleicht nicht so toll wie einer, der schnell ist und mit dem du auch wirklich gut arbeiten kannst. Sehr klar.
Weißt du, was ich ganz spannend fand? Susan, nochmal kurzer Einwurf vielleicht, bevor du den letzten Punkt machst. Ich habe immer das Gefühl, wenn man sagt, wir haben eine Rutsche und Schaukeln im Büro, dass die Leute denken, dass wir hier so eine Art großer Kindergarten sind und nicht wirklich arbeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, wo man als Gesellschaft dann noch ein bisschen hin muss, dass man das eben überhaupt zusammenbringen kann, ne? Spaß und Arbeit. Ich glaube, da tun sich ganz viele auch schwer, die sagen, okay, Arbeit darf keinen Spaß machen, sowas wie Medizin darf nicht schmecken und wer schön sein will, muss leiden oder irgendwie so, dass man da vielleicht auch ein bisschen andere Denkmuster etabliert, dass man schon beides machen kann. Also wir können hart arbeiten und eine Rutsche im Büro haben tatsächlich und schaukeln. Das heißt auch nicht, dass wir andauernd schaukeln oder so, was aber lustig wäre.
Absolut, also bei Personio wird auch gehasselt. Da macht euch mal keine falschen Vorstellungen. Aber es ist eben schön, dass alles auch, ja, dass eben auch viel Wert auf Team-Events und eine gute Zusammenarbeit und eine gute Teamatmosphäre gelegt wird. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, der auch der langweiligste vielleicht ist. Vergütung, da ist natürlich da fällt natürlich drunter das Gehalt und die geldwerten Leistungen, Mitarbeiterbenefits etc. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Aber wozu ich noch ein, zwei Takte sagen möchte, ist, wie HR denn diese Punkte, die ich gerade vorgestellt habe, auch wirklich konkret fördern kann. Und beim mitarbeiterorientierten Personalmanagement geht es natürlich wirklich darum, Mitarbeitende einzubeziehen und zu schauen, was wollen die wirklich? Was brauchen die am Arbeitsplatz? Welche Benefits fehlen noch? Da kann man Mitarbeiterbefragungen durchführen, regelmäßig eben Feedback abholen. Dann beim starken Wir-Gefühl und dem Spaß am Arbeitsplatz, klar, da geht es um Team-Events, um Teambuilding. Da geht es darum, dass die Menschen zusammenkommen. Und bei der Arbeitsumgebung und den Arbeitskonditionen, klar, da hat Marvin auch gerade schon gesagt, hört euch einfach nochmal die Folge zu den gesunden Büroräumen kein Plan bei Benefits, denn hier ist auch wirklich einfach wichtig, wie das Büro eingerichtet ist oder dass zum Beispiel auch das Homeoffice vernünftig ausgestattet ist. Und Vergütung, da haben wir auch letztens erst drüber gesprochen und hier kann zum Beispiel Benchmarking in der Branche helfen, zu gucken, wo man sich mit der eigenen Vergütung befindet und dass man auch wirklich gewährleisten kann, dass Vergütungen fair sind im Unternehmen. Ganz wichtig.
Ich habe mich dann auch noch gefragt, wie kann HR sozusagen Mitarbeiterempfehlungen ins Recruiting mit einbinden? Und ich glaube wirklich das Einfachste, erstmal so ein Empfehlungsprogramm ins Leben rufen, ganz allgemein. Die Incentives müssen, haben wir gehört, nicht unbedingt immer Geld sein. Also da kann man zum Beispiel auch einfach mal eine Befragung machen unter den Mitarbeitenden, um zu fragen, welche Benefits denn zum Beispiel auch ziehen könnten. Sachprämien zum Beispiel sind auch immer gerne genommen und davon erzählen die Leute in der Regel auch mehr. Also da gibt es noch so einen Multiplikationseffekt, so ich habe einen iMac bekommen oder ein iPad oder was weiß ich dafür. Das wird einem dann auch länger dann immer noch mal gezeigt sozusagen als eine Geldprämie, wenn man das zu Hause benutzt. Ansonsten Mitarbeitende aktiv erinnern, motivieren, wirklich die Stellen weiterzuempfehlen und ich sag mal, der wichtigste Punkt eigentlich auch einen digitalen Prozess dafür zu schaffen, damit man am Ende den Erfolg messen kann und damit man das so ein bisschen gegeneinander abwägen kann, ob das jetzt Sinn macht oder ob man da vielleicht noch nicht die richtige Balance oder die richtigen Prämien oder die richtige Motivation für gefunden hat, sollte man das auch irgendwie messbar machen. Ich habe eine Frage noch an dich, Susa. Glaubst du, es ist für alle Unternehmen relevant, so ein Empfehlungsprogramm? Also auch für kleine Unternehmen, oder ist das eventuell zu viel Arbeit, sage ich mal, das irgendwie sehr bürokratisch zu lösen?
Finde ich eine interessante Frage, weil ich eigentlich gerade gedacht hätte, dass das das Gegenteil ist von bürokratisch und eigentlich den meisten Nutzen bringt, weil solche Mitarbeiterempfehlungsprogramme sind ja wirklich low-hanging fruits, wie man so schön sagt. Da werden ja die geworbenen Mitarbeitenden oder die Bewerber einfach schon mal vorqualifiziert durch denjenigen, der diese Bewerbung einreicht. Das sind ja dann meistens Leute aus dem eigenen Freundeskreis, aus dem eigenen Bekanntenkreis, wo man einfach schon weiß, wie ticken die, die passen dann vielleicht gut in die Unternehmenskultur. Und die werden deswegen auch super viel häufiger eingestellt als externe Bewerbende. Bei Personio weiß ich jetzt gerade die Quote nicht, aber es ist sehr viel mehr. Also es ist so viel mehr, dass bei uns auch wirklich viel Wert auf dieses Programm gelegt wird. Und letztlich ist es ja dann auch so kostengünstiger für Unternehmen, wenn einfach die Hiring-Prozesse kürzer sind und häufiger zum Erfolg führen. Also ich würde sagen, ja, das sollten auch kleine Unternehmen machen, auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch so. Tatsächlich sind wir da mal einer Meinung. Es wird kein spannendes Streitgespräch. Aber wir wollen mal wissen, wie das bei euch so ist. Wie machen eure Arbeitgeber das? Habt ihr ein Empfehlungsprogramm? Wenn ihr Lust habt, stimmt doch in unserer Spotify-Umfrage einmal ab. Da könnt ihr sagen, ja, wir machen das mit Incentives, ohne Incentives oder vielleicht nur so ein inoffizielles Ding, also eine Grauzone. Sagt uns gerne, wie ihr das macht, und dann können wir vielleicht nochmal drüber reden in einer der folgenden Folgen. Die folgenden Folgen. Und wir hoffen, dass ihr auch in den folgenden Folgen wieder einschaltet. Solange schaut gerne in die Shownotes, guckt euch nochmal die ganzen Studien an, die wir heute erwähnt haben. Oder hinterlasst uns vielleicht mal eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Da freuen wir uns sehr und motiviert uns dann natürlich noch mehr, unsere Jobs weiter zu empfehlen. Oder so. Also empfiehlt uns auch weiter. Das ist nochmal der Call to Action für euch. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Wir entknoten jetzt unsere Zungen. Macht's gut. Ciao, ciao.